Platz nehmen. Komm heim. Der Heiland erwartet dich. Und das ist, was Gottes Herz erfreut, wenn er sieht, seine Kinder kommen nach Hause, seine Kinder gehen in sein Haus, seine Kinder beten ihn an. Also, und das ist das Thema, was kommt bei Gott an, wenn du nach Hause kommst, wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, das freut den Vater im Himmel. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nicht nur, dass wir uns an Gott freuen, Gott will sich auch an uns freuen, an dir. Er will Spaß an dir haben. Er will glücklich mit dir sein. Er will sich vergnügen mit deinem Leben. Gott will sich abends in der Kühle sich mit dir unterhalten, so wie man Adam und Eva ja gemacht hat. Wenn es Abend wurde, da hörtest du tipp, 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 hörtest du die Stimme Gottes oder die Schritte Gottes, wie Gott dann ins Paradies kam und du wusstest, jetzt sitzt er schon wieder irgendwo auf einem Stein und will mit den Menschen sich unterhalten. Tolle Zeit, tolle Zeit. Die Sonne geht unter und er erwartet uns. Was kommt bei Gott an? Das sind die Themen, die mich heute, oder dieses Thema, das mich heute beschäftigt. Ich möchte ganz herzlich einladen für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, was ist das Wichtigste? Wie betet man mit zum Herrn oder wie betet man Gott an? Und Gott will allen Mangel aus unserem Leben entfernen. Wir haben manchmal so Probleme, weil wir zu wenig Zeit mit Gott verbringen. Deshalb bleibt zu wenig von Gott bei uns übrig und färbt zu wenig ab bei uns. Also, was kommt bei Gott an? Meine Themen, herzlich eingeladen für nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag werden wir Erntedankfest haben. Wir werden Gott danken für, ja, was dieses Jahr gewachsen ist, bei dir auf dem Balkon oder im Blumentopf oder wo auch immer, im Garten oder auf dem Feld, auf dem Acker. Aber wir haben leider in Berlin nicht so viele Bauern und nicht so viel Landwirt in der Gemeinde. Deshalb, wir freuen uns, wenn es irgendwo im Blumentopf was wächst. Halleluja. Gott segne uns, herzlich eingeladen. Und nach dem Gottesdienst bist du herzlich eingeladen für eine Tasse Kaffee, einfach bei uns zu bleiben und eine gute Gemeinschaft noch zu haben, ein bisschen plaudern, aber sagen, Schwester, Bruder, wie geht's dir? Fühlst du dich wohl im Hause Gottes und so? Wir wollen uns einfach gemütlich machen. Und ich möchte noch etwas sagen, wenn du zur Teestube kommst, bring was mit. Keks, Kuchen, was weiß ich, das, was du gerne hast, ein paar Nüsse. Und lass dir was einfallen. Das, was dir schmeckt, schmeckt den anderen auch. Das, was dir nicht schmeckt, schmeckt den anderen auch nichts. Nicht, verstehst du? Aber denk was darüber nach, was würde mir schmecken, was würde ich gerne serviert bekommen. Bring ein bisschen Tee mit, ein bisschen Kaffee mit. So, wir brauchen das alles. Und du kannst auch spenden. Spenden, so dass wir einkaufen können. Wenn du das nicht bringen kannst, ist vielleicht zu umständlich, mach das. Und ich sage noch etwas, heute ist Wahltag. Du darfst heute wählen, das ist dein Recht, dein Vorrecht. Wenn du heute nicht wählst, dann möchte ich, dass du die nächsten 4 Jahre deinen Mund hältst und nicht über Politik schimpfst und nicht kritisierst die Politiker. Verstehst? Deine Stimme, egal wem du die Stimme gibst, auch wenn du den Froschparteien deine Stimme gibst, ist vollkommen egal. Aber du solltest wirklich deine Stimme irgendjemandem geben. Denn dann hast du auch ein Recht zu sagen, ich bin mit denen da drüben nicht einverstanden. So. Also, gebrauche dein Recht und ich denke, die Menschen haben sehr stark und sehr hart gekämpft, um ihr wählen zu dürfen. Was glaubst du, was für Vorrecht ist? Manche Länder haben das nicht. Ich weiß von meinem Vater, als wir noch in der Sowjetunion lebten, wir mussten wählen. Da kam der Bürgermeister und sein Kollege noch mit dem Schlitten im Winter vorgefahren. Meistens haben die dort im Januar gewählt. Und er musste die Stimme abgeben, ob er wollte oder nicht. So, mein Vater wollte ja nicht wählen, aber der musste. Der Bürgermeister war da. Und der ging erst aus dem Haus, wenn man seine Stimme abgegeben hat. Wem, das ist auch egal. Meistens, ich habe gefragt, Vati, wen hast du gewählt? Dann sagte er, ich habe das Kreuz immer daneben gemacht. Viel Spaß. Hab viel Spaß und vergnüge dich an diesem Wahlsonntag. Gott segne dich. So, was kommt bei Gott an? Halleluja, praise Gott. Was kommt bei Gott an? Was liebt Gott? Was mag er? Was schmeckt ihm? Welche Opfer riecht er gerne? Verstehst du, was für Düfte? Gott liebt Gerüche. Also er liebt Schönheit. Gott ist ein Gott der Schönheit. Schau doch die Welt an, wie schön er gemacht hat. Wunderbar. Die Blumen, die Düfte, die Natur, die Berge, alles. Wie groß ist mein Gott? Weißt du, und wir kennen nur einen ganz kleinen Prozentsatz und einen ganz kleinen Ausschnitt von der Herrlichkeit Gottes. Wenn du den Kosmos anguckst, die Sterne, die Planeten und dann die Unterwelt anguckst im Meer, wir haben noch vieles gar nicht erforscht. Als die Taucher bis da in den Marianengraben runtertauchten, da sahen sie Dinge, was bisher noch kein Mensch gesehen hat. Das hat Gott bereitet, auch für die, die ihn lieben. Also was mag Gott? Gott mag das Schöne, das Gute, das Vollkommene, das Perfekte. Was ist ihm angenehm? Was Gott sucht am allerliebsten und am gernsten, er ist Bauer. Er liebt die Frucht. Er liebt die Früchte am Baum, wenn er dann steht. Jesus stand vor dem Feigenbaum und er sagte, 3 Jahre gehe ich vorbei und ich sehe keine Frucht, liebes Bäumchen an dir. So, der Herr sucht Frucht, er mag Frucht, er liebt, wenn wir etwas produzieren, wenn wir etwas erreichen durch unser Leben, wenn wir was zustande bringen. Gott will Freude an dir haben, an deinem Leben. Halleluja. Gott will Freude an dir haben. Wenn er dich sieht, dann sagt er, Halleluja, jetzt kommt der Herr Matutis. Oder mein liebes Kind, verstehst du? Jetzt freut er sich. Und dann sagt er, kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Wenn wir etwas für Gott tun, Gott freut sich, wenn wir aktiv sind, wenn wir nicht passiv sind und verschlafen. Nein, Gott will, dass wir etwas unternehmen. Das ist, was macht der Herr? Wir wollen nicht drüber nachdenken und meditieren. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Das ist zuerst einmal, deshalb hat er uns geschaffen. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Und deshalb wollte Gott Freunde, Nachbarn haben, die mit ihm plaudern so und denen er was geben kann, die ihm was rüberbringen. Gott will, dass du mit ihm spazieren gehst. In der Bibel heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Das ist ein ganz toller Spaziergang, Hand in Hand mit Gott. Toll. Wenn du mit Gott spazieren gehst, er wandelte mit Gott. Gott will, dass du im Gleichschritt mit ihm gehst. Immer nicht zu schnell und nicht zu langsam, dass du immer so Hand in Hand mit ihm gehst und im Gleichschritt gehst, dass du dich an ihm gewöhnst und er sich an dir gewöhnen kann. Was liebt Gott? Dass du nach seinem Willen fragst, dass du dich voll auf ihn einlässt. Es sind so viele Dinge, die mir groß geworden sind, als ich nachdachte, was liebt der liebe Gott? Der liebe Gott, verstehst du? Was liebt er? Was liebt er? Was liebt er? Und er liebt genau das, was du auch liebst. Deshalb habe ich gesagt, bring den Kaffee mit, bring den Tee mit in der Teestube und so weiter. Das, was dir schmeckt, das schmeckt auch dem lieben Gott. Was dir nicht passt, was dir nicht gefällt, das gefällt auch dem lieben Gott nicht. Nur nebenbei, damit wir uns verstehen. Denn Gott ist in uns. Denn Gott ist in uns. Und wenn Gott in dir ist, dann findest du ganz schnell raus, was mag er denn? Er liebt, wenn du ihn ehrst, wenn du ihn fragst. Nicht erst, wenn der Karren verfahren ist, lieber Gott, bitte hol mich aus dieser Sackgasse raus. Nein, dass du ihn fragst, bevor du losfährst, bevor du etwas unternimmst. Gott will, dass sein Wille hier bei uns auf Erden geschieht, dass sein Reich kommt, dass wir Gott preisen als unseren Vater, seinen Namen heiligen. Das sind Dinge, die Gott gefallen. Nur nebenbei, dein Wille geschehe. Er will nicht nur tun, was er will, sondern er möchte, dass sein Wille geschieht, passiert, sich ereignet, stattfindet. Es geht ihm darum, dass wir das tun können, was er will. Das ist, was ihm gefällt, dass wir sagen, jetzt, Vati, das habe ich geschafft. Und dann klopft er uns auf die Schulter und sagt, gut, mein Kind, hast du prima gemacht. Gott kann tun, was er will. Weißt du, Gott kann niemanden hindern, das zu tun, was er will. Nein, Gott ist kein Behinderter. Nein, er möchte, dass du nicht behindert bist, dass du dich verwirklichst, dass du dich realisierst. Das ist der Wille Gottes für unser persönliches Leben. Er will, dass der Teufel dich nicht behindert. Das ist sein Wille. Was will Gott? Gott will, dass du dich durchsetzt und sagst, ich mache das, weil ich das will, weil ich es bin. Ich verwirkliche mich. Und ich lasse mich vom Teufel mich nicht blockieren und dass er mir in den Weg stellt. In allem, weißt du, nach innen und nach außen soll der Wille Gottes sich in meinem Leben verwirklichen. Das ist, was Gott will. Und er hat Spaß, wenn er sieht, das macht er. Er gehorcht mir. Und ihm gehorchen auch die Dinge. Er macht sich die Erde untertan. Er vermehrt sich und füllt alles aus. Gott ist ein großer Gott. Halleluja. Unsere Funktion ist Gott so wichtig. Das ist, was Gott mag. Unsere Funktion, dass wir funktionieren. Dass wir seinen Schöpfungsauftrag ausfüllen. Herr, jetzt habe ich eine ganz neue Rose gezüchtet. Guck mal an. Jetzt habe ich Kinder gemacht. Guck mal an. Das kannst du nicht. Ich kann's. Verstehst du? Und das ist, wie verwirklicht sich Gott in unserem Leben. Dass wir kreativ sind. Gott freut sich, wenn wir gesund sind. Gott freut sich, wenn es uns gut geht. Gott freut sich, wenn wir das Ziel erreichen. Gott freut sich, wenn wir heilig und vollkommen und perfekt sind. Nicht Pharisäer, aber vollkommen, perfekt, gut. Das ist der Wille Gottes. Und das ist, worüber sich Gott so erfreut. Mach Gott eine Freude. Deshalb bitten wir auch im Vater unser, dein Wille gehe in Erfüllung. Hier unten. Dein Wille. Im Himmel, da passiert alles, ist das alles perfekt und vollkommen. Aber hier unten, bitte hilf mir, lieber Heiland. Und niemand ist dazu in der Lage, außer dir und mir, außer uns. Dein Wille geschehe durch uns.
gib Gott Raum, mach Gott die Tür auf, lass Gott einsehen, ich stehe vor der Tür und klopfe an, heißt es in der Heiligen Schrift, und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich, wollen wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben. Was gefällt Gott? Ich habe mich hingesetzt mal im Liegestuhl, Sonne angeguckt, ich habe die Natur ein bisschen so auf mir wirken lassen. Was gefällt Gott? Weißt du, was Gott gefällt? Wenn wir ihn um Hilfe bitten. Gott möchte gerne helfen. Er ist ein guter Gott, ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott und er will gebeten werden. Gott könnte alles tun, er kennt unsere Gedanken von Ferne. Da musst du nicht groß Gott erzählen. Manche Leute denken, ja, ich muss dem lieben Gott einen Roman erzählen oder einen Roman schreiben oder was auch immer sei. Nein, ich muss keinen Roman schreiben, keine lange Litanei runterleiern. Er weiß, aber er will gebeten werden. Er will gebeten werden, dass wir ihm sagen, Herr, ich brauche das, ich brauche neue Schuhe, neues Hemd, neues Haus, neues Auto. Was weiß ich, was du brauchst. Finde heraus, was du brauchst. Ob du das bekommst, ist natürlich eine andere Frage. Aber sag ihm deine Anliegen. Herr, ich brauche Gesundheit, neue Knochen, neues Skelett, neue Hüfte, neue Knie, neue... Was? Bitte Gott, er will gebeten werden. Er sagt in seinem Wort, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Gott gefällt es, wenn wir ihn fragen, wenn wir nach ihm fragen, wo ist der liebe Gott? Weißt du, Gott versteckt sich. Er ist ein Gott, der sich am liebsten versteckt. Sucht mich, sagt er. Sucht mich. Gott gefällt es, wenn du suchst. Und dann sagt er, warm, 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 kalt. Warm, kalt, heiß. Weißt du, sucht mich. So werdet ihr leben. Wir sollen Gott suchen. Er versteckt sich. Er ist ein verborgener Gott. Und wir sollen ihn suchen. Nach ihm fragen. Wo wohnt der liebe Gott? Und du wirst Dinge rauskriegen, wenn du schon an solche Fragen stellst. Wo wohnt der liebe Gott? Dann merkst du, er ist nicht in Afrika, er ist nicht in Europa, nicht in Berlin, nicht im Reichstag. Er ist in unserem Herzen. Halleluja. Du findest die Wahrheit heraus. Wo wohnt der liebe Gott? Nirgendwo. Füchse haben Gruben. Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Warum? Er möchte bei dir und bei mir wohnen. Was mag der liebe Gott? Es gefällt Gott, wenn uns helfen darf. Oh, da freut er sich. Jetzt darf ich ihm helfen. So wie du dich freust, wenn du jemandem helfen kannst, wenn du jemandem was geben kannst, da freust du dich und sagst, Mensch, ich bin so glücklich, ich bin erfüllt, ich durfte was geben. Genau das Gleiche will auch der liebe Gott. Der will nicht nur im Himmel sitzen und Halleluja hören. Der will was tun. Er will beschäftigt werden. Er will, dass wir ihm vertrauen. Er will dir beistehen. Der Heilige Geist. Was glaubst du, warum der Heilige Geist ist da? Nicht zum Jodeln. Der Heilige Geist ist da, dass er uns beisteht, dass er uns tröstet, dass er uns streichelt. Dazu ist der Heilige Geist, meine Lieben, da. Der Heilige Geist will uns leiten, führen, ans Ziel bringen. Gott will uns berühren. Er will nicht nur dich angucken, dass du sein Angesicht siehst und erschauderst und erzitterst. Nein, er will dich berühren, dass durch dein Leben dieser göttliche Strom durchfließt, Gesundheit durchfließt und was auch immer ist. Das ist der Wille Gottes. Und das hat auch Jesus gelehrt und gepredigt und getan. Weißt du, das ist der Wille Gottes. Und überleg einmal, was will der liebe Gott? Schau Jesus an. Was gefällt ihm? Wo hat Gott Spaß an deinem Leben? Nicht nur, ich diene Gott, ich gehe regelmäßig in die Kirche. Gott braucht keine Kirchgänger. Gott braucht Menschen, die ihm dienen. Und zwar so wie Jesus dem Vater gedient hat. In aller Demut, in aller Bescheidenheit. Durch sein Verhalten, der fest war und unerschütterlich, der sagt, ich lasse es nicht, ich tue den Willen Gottes, ob es den Pharisäern und den Juden passt oder nicht. Ich gehe durch dick und dünn. Das ist, was Gott gefällt. Wenn du stur wirst und sagst, ich tue trotzdem, weil ich das will. Der Wille Gottes, das ist, was Jesus gelehrt und getan hat und gepredigt hat. Er war bescheiden. Das ist auch der Wille Gottes. Du musst dich nicht angeben. Oh, schaut mich an, Geschwister, wie herrlich ich bin. Wie groß der Herr in mir ist. Und wie gläubig ich bin. Wie heilig ich bin. Wie vollkommen, wie perfekt ich bin. Nein, Bescheidenheit. So wie Gott bescheiden ist, versteck dich. In aller Liebe, versteck dich. Werde klein. Der Wille Gottes wurde durch Jesus getan, in Gerechtigkeit. Er hat gerecht behandelt, er hat die Leute nicht nach dem Äußeren geurteilt, sondern nach dem, was sie innen drin waren. Das ist, was Gott gefällt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das ist, was Gott gefällt, wenn du die Herzen der Menschen siehst. Also nicht dieses große Geprotze, Gehöpfe oder dieses ganze Getue. Nein, Gott will, dass das Herz am richtigen Fleck ist. Und die meisten Leute haben das Herz an der falschen Seite. Ich weiß nicht, wo du dein Herz hast. Teste mal. So, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit in den Werken, Disziplin im Lebenswandel. Das ist, was Jesus getan hat. Und er sagte, Satan, rutsch mit dem Buckel runter, Satan hinter mir, ich mache mit dir nicht mit. Das sind die Dinge, die Gott gefallen. Dass du nicht das tust, was der Teufel sagt, sondern was sein Wort sagt, sein Wille ist. Der Wille Gottes besteht darin, dass du niemand Unrecht tust. Keiner Fliege, was zu leide. Verstehst du, du musst manchmal Fliegen töten. Ich töte jeden Tag ein paar. Verstehst du? Ja, weil die, ja, überall, die hängen rum, verstehst du? Die stehen schon am Fenster abends, die möchten rein bei mir in die Wohnung. Und dann muss ich schon die Fenster zumachen. Ich töte Fliegen, weil ich töten muss. Aber ich würde nicht aus Vergnügen nur jetzt auf die Fliegen schießen, aus Spaß. Nein. Und genauso auch der Jäger, wenn der einen Hirsch erschießt, der nimmt seinen Hut, sagt und sagt und entschuldigt sich beim Tier. Hirsch, ich musste dich erschießen, sonst habe ich nichts zu essen zu Hause. Aber das Morden, das Schlachten, das ist nicht von Gott. Das, was wir heute in unserer Gesellschaft erleben, in aller Liebe, diese Massentierhaltung, nur Profitgier, das ist nicht der Wille Gottes. Gott will kein Unrecht, weder an der Natur, noch an den Mitmenschen, noch an dir selbst, noch an sonst, an den Tieren. Und ich bin grundsätzlich dagegen, ob du es glaubst oder nicht, gegen diese ganzen Tierkämpfe, Stierkämpfe und so weiter, da protestiere ich, diese ganzen Hahnenkämpfe in manchen Kulturen. Das ist nicht der Wille Gottes, nur sich zu belustigen. Wir haben lebensnotwendige Dinge zu tun. Wir müssen vielleicht Fleisch essen, wenn du das unbedingt willst. Aber dieses ganze, ja, diese ganze Massentierhaltung, was wir heute haben, das ist nicht der Wille Gottes. Wir sollen recht und gerecht sein. Und das war Jesus. Das war Jesus. Der Wille Gottes besteht, dass man auf niemand eifersüchtig ist. Dass man mit jedermann Frieden hat. Und ich habe gestern euch gesagt, du kannst nicht mit allen Menschen Frieden haben. Deshalb sagt uns die Bibel, jagt nach dem Frieden gegen jedermann, so viel es an euch liegt. Es liegt oft nicht an dir. Der eine will keinen Frieden haben, der Nachbar, der lässt die Kreissäge heulen, der macht dies und macht jenes, verstehst du, der macht die Gülle auf und lässt den Gestank zu dir rüberwehen oder der Rauch daneben auf dem anderen Stuhl, wo du sitzt, verstehst du. Du kannst da nicht Frieden haben, wenn der andere keinen Frieden haben will, aber so viel es an dir liegt. Das hat Jesus gelehrt, das ist der Wille Gottes und es gefällt, so viel es an dir liegt. Nicht am anderen. So, Gott will nicht, dass du auf jemanden eifersüchtig bist, niemanden bestiehlst, niemanden beneidest, nicht sein Gut begehrst, seine Frau, seinen Mann, seine Kinder, sein Haus, sein Hof und all diese Dinge, dieses Gebot, Begehr. Gott hat so viel für jeden Einzelnen. Er gibt in Überfluss. Du musst nur bitten, du musst nur richtig leben, richtig verhalten, das Richtige tun und Gott wird dich segnen. So wie er den anderen gesegnet hat. Ja, ich möchte auch so gesegnet werden. Nein, kopiere niemand. Du bist ein Original. Wenn Gott dir 10 Gramm Segen gibt, dann sei zufrieden mit diesen 10 Gramm, denn mehr verkraftest du auch nicht. Und wenn er dir 1 Kilo Segen gibt, dann freu dich und sag, danke Herr. Denn jeder nach seinem Ermessen, nach seinem Auffassen, seine Aufnahme, seine Fähigkeit, dem einen wird viel gegeben, der eine kriegt 5 Talente, der andere 2 Talente und der eine kriegt nur 1 Talent. Und Gott weiß, ob du damit wuchern kannst oder nicht. Und Gott will, dass wir mit unseren Gaben, unseren Talenten wuchern, Geschäft machen. Wuchern, das ist jüdisch. Fang an zu wuchern, auf den Markt zu bringen. Und Jesus sagt, also ich habe dir dieses Pfund gegeben, hättest du lieber zur Bank das Geld gebracht. Das hätte mir wenigstens noch Zinsen gebracht. So, Gott will, dass du anderen Menschen positiv gegenüberstehst. Er will nicht, dass du über andere negativ redest. Schau doch die Menschen an. Vor allem auch Christen. Die Christen haben einen Schlappmaul, Entschuldigung. Die quatschen und reden. Hast du gehört? Hast du gesehen? Oh, was sie da machen. Da stehst du und dann heulst du durch die Gegend. Ziehst den Leuten Würmer aus der Nase. Gott will, dass du nicht über die andere redest. Rede über dich selber. Sag, was du bist. Und ich sag dir, wenn du einmal in dein Leben reinguckst, den Spiegel ein bisschen umdrehst, oder die Lupe ein bisschen umdrehst, dann wirst du schockiert sein. was für in deinem Herzen alles drin ist, was du für eine Räuberhöhle dir da angezüchtet hast. Verstehst du? Gott will, dass du die anderen nicht richtest, nicht belügst. Gott will, dass du, und das ist, was Gott gefällt, dass du vergibst, dass du großzügig bist. Kleinkariert zu dir selbst, aber großzügig zu den anderen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wer so lebt, auf dem ruht das Wohlgefallen Gottes. So wie auf Jesus. Das ist mein lieber Sohn, auf den liegt mein Wohlgefallen. Und den sollt ihr hören, durch den will ich wirken, durch den will ich mich offenbaren. Das ist mein lieber Sohn. Jesus hat getan, was er sollte. Und manchmal hat er auch sogar Dinge getan, die er gar nicht sollte. Er sollte gar nicht getauft werden. Aber was hat er gemacht? Johannes, du musst nicht taufen. Aber weißt du, Jesus, ich müsste von dir getauft werden. Aber nein, es gebührt alle Gerechtigkeit. Wenn die anderen das auch machen müssen, ich lasse mich auch taufen. Und er wurde durch den Johannes, ja, zum Sünder, zum Erlöser, zum Heiland. Gottes Wille ist, dass wir als Menschen in Frieden, in Ordnung, in einer positiven Beziehung zueinander leben. Gott will, und das ist, was gefällt dem Vater im Himmel, dass jeder in seinen Grenzen lebt. Du sollst in deinem Revier leben, in deinen Grenzen. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, heißt es einmal in der Bibel. Gott offenbart sich nicht draußen da in Rom oder in Babylon oder in Ägypten. In Israel, Palästina, das ist sein Land. Aber wir möchten natürlich in Amerika leben. Nein, Gott hat gesagt, hier, ich habe dich in Deutschland gepflanzt. Oder in Russland. Oder in China. Oder in Nordkorea. Alles, wir haben große Schwierigkeiten, herauszufinden, das ist der Weg Gottes. Nein, wir möchten gerne das Land verlassen und gleich fliehen von Syrien nach Deutschland. Weil, ja, da ist Wohlstand. Da gibt es Wohnungen, Autos und alles. Handys. Gottes Wille ist, dass Menschen sich vertragen. Schau, die ganzen 10 Gebote, die haben nichts mit Gott zu tun. Überhaupt nichts. Nur, dass du keine anderen Götter haben. Aber die 10 Gebote haben damit zu tun, über die Beziehung zu Menschen untereinander. Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht lügen, nicht stehlen, nicht begehren. Und den Namen Gottes heiligen, noch nebenbei. Das ist der Wille Gottes. Gott will, dass sich die Menschen vertragen. Auch die Bergpredigt. Die Bergpredigt hat so wenig mit dem Himmel zu tun. Und so viel mit dieser Erde zu tun. Vertragt euch. Dient einander. Erfüllt die Erde mit der Herrlichkeit Gottes. Unterstützt euch gegenseitig. Das ist der Wille Gottes. Das gefällt Gott, wenn du anfängst, Menschen zu unterstützen, den Armen zu helfen. Und zwar so zu helfen, nicht, dass du groß gelobt wirst, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Das ist, wie Gott will, dass du den Menschen hilfst. Dass du nicht groß erzählst, guck mal, ich habe dem Bruder geholfen. Ich habe der Schwester geholfen. Gott will, dass du im Untergrund Gott dienst. Verborgen Gott dienst. Gott ist ein verborgener Gott. Und Gott will auch nicht, dass du öffentlich betest. Weißt du, was Gott möchte? Dass du im Verborgenen betest. In deiner Kammer die Tür zumachst. Weißt du, Gott hat dir überall eine Abhöranlage. Da brauchst du keine Probleme. Weißt du, da würde mein Gebet nicht hören. Gott hört dich sogar im untersten Verlies, in einem Atombunker, würde er noch deine Stimme vernehmen. Was ist der Wille Gottes? Dass du die Erde dir untertan machst. Dass du aus dem Gartenland, aus dem Garten was machst, aus der Wüste was machst. Dass du die Wüste zum Blühen bringst. Dass du aus den Schwertern Flugscharen machst. Und dass du am Loch der Otter spürst und dich vergnügst und sagst, oh. Ja, das ist der Wille Gottes. Dass du das Böse bekämpfst. Gott freut sich, wenn du das Böse bekämpfst. Das Ungeziefer. Das ganze Geschmeiß. Die Fliegen, die bei dir in der Wohnung nicht zu suchen hast, das ist dein Revier, du bezahlst die Miete. In aller Liebe, verstehst du? Manche Leute sind, verstehen mich nicht. Nein. Gott will, dass du mit deinen Geschwistern eins bist, dass ihr zusammen kämpft. Weißt du, das Volk Gottes, Gott hat einen ganz besonderen Plan für sein Volk gehabt. 12 Stämme, 12 Patriarchen. Und diese 12 Stämme, wenn die draußen lebten, jeder hat sein Revier gehabt, wo er leben sollte. Aber wenn der Feind kam, alle zusammen und die stürmen gegen die Widersacher und die schließen sich zusammen. Also Bundesgenossen, Bundesrepublik, verstehst du? Das hat Gott gewollt schon vor 4.000, 5.000 Jahren. Dass wir Gott gemeinsam lieben und er unser Vater sein darf. Aber lieber Vater. Gott will Daddy genannt werden. Obwohl er unser Vater gar nicht ist, unser natürlicher Vater. Aber er ist unser übernatürlicher Vater. Lob und Dank. Gott ist unser übernatürlicher Vater. Deshalb sprechen wir auch im Vater unser Vater. Das freut er. Das ist mein Daddy. Was freut den lieben Gott? Denk drüber nach, fang an nachzudenken. Und ich möchte, dass du aus dieser Predigt nach Hause gehst und sagst, Mensch, mein Leben ist so reich in Gott. Ich habe so viel von Gott. Gott will, dass wir ihm gefallen. Du kannst vielleicht kein großer Baum sein, kein Eichenbaum, keine Palme, keine Zeder von Libanon, aber dann sei wenigstens ein guter Weidenstrauch. Verstehst du? Irgendein Senfkornstrauch. Verstehst du? Sei du was Kleines, muss nicht ganz was groß sein. Aber wenn du was bist, sei du ganz das, was du bist. Das ist, was Gott gefällt. Er will nicht, dass du was Großes darstellst. Er will, dass du das bist, dass du gut bist. Wenn du ein Igel bist, dann sei ein guter Igel. Wenn du ein Hase, dann sei ein guter Hase und renn und lauf und lebe gut. Gott will, dass er an uns arbeiten kann. Dass er sich mit uns beschäftigen kann. Wie singen wir einmal in einem Lied? Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Denk doch drüber mal nach, was das alles heißt. Du wirst dich erschrecken. Gott, du bist der Töpfer und ich bin der Ton. Da fängt er an, dich zu kneten, zu massieren. Verstehst du? Du bist kitzlig vielleicht. Vielleicht verträgst du das alles gleich. Aber Gott knetet dich, dann dreht er dich auf die, legt dich auf die Tonscheibe und dann dreht er dich. Du weißt gar nicht, wo dein Kopf mehr steht. Bist du schon mal so im Kreis rumgelaufen und rumgedreht? Dann verlierst du dein Gleichgewicht. Und genau das ist, was der liebe Gott zulässt. Er will dich auf die Drehscheibe stellen. Und er will dich drehen. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt sage ich noch mehr, was Gott macht. Der steckt dich in den Ofen. In den Brennofen. Und 2000 Grad. Na, so heißt es nicht, da schmilzt du sowieso. Aber fast so viel. In den Ofen. Oh, lieber Gott. Und so viele möchten gerne aus dem Ofen rausspringen. Und springen auch raus. Und deshalb kann der liebe Gott mit denen nichts anfangen. Oder wenn sie nicht rausspringen können, dann kriegen sie Sprünge. Und Risse. Und was sonst noch ist. Ich möchte nur sagen, was will Gott? Gott will, dass du stille bist, wenn er an dir arbeitet. Oh, Meister, knete mich, zerbrich mich. Ja, bearbeite mich, dreh mich, schleudere mich. Wirbel mich durcheinander. Dein Wille geschehe. Weißt du, was das ist? Deswegen sind wir hier, dass wir die Erlösung erleben. Dass wir versetzt werden in das Reich seines lieben Sohnes. Erst wenn das Reich Gottes in uns geworden ist, wenn ihr aus dem Töpferofen rausgekommen ist, dann beginnt er zu uns zu bemalen und schön zu machen. Stehst du? Und dann vielleicht sagst du, nein, lieber Gott, ich möchte eine Tulpe, ein Röschen oder ein Eichenblatt, das du drauf machst. Er malt selbst sein Bild, sein Image in unser Leben. Und er freut sich, wenn er das darf, weil wir ihm nicht widersprechen und rebellieren gegen seinen Willen. Erst wenn die Liebe Gottes in uns ist, dann gedeihen wir und entwickeln uns, sind glücklich, sind happy und ziehen unsere Straße fröhlich weiter. Erst wenn wir Gott die Ehre geben, Meister, mach das, ich bin ruhig, ich bin stille. Und erst wenn wir anfangen, Gott die Ehre zu geben, stecken wir andere an. Und dann stehen wir da und sagen, Mensch, Hawaii, was hat er aus ihm gemacht? Oder aus ihr? Was hat er aus ihr gemacht? Erst wenn wir funktionieren, und das ist das Geheimnis, was Gott an uns sucht, er will, dass wir funktionieren als Menschen, als Christen, als Gläubige, als, ja, Männer oder Frauen, egal, spielt keine Rolle, dass wir funktionieren als Glieder in der Gemeinde Jesu Christi, als Glieder in seinem Leibe, dass wir funktionieren und dass wir nicht boykottieren immer. Wir haben so viele Boykotteure im Reich Gottes. Gott helfe uns. Und erst wenn du und ich, wenn wir funktionieren, dann funktioniert auch unsere Umgebung. Wenn Oberarm sagt, ich mache nicht mit, dann kann der Unterarm wackeln, so viel er will, wird nicht funktionieren. So, wir müssen uns Gott fügen, seiner Macht, seiner Gnade. Und erst wenn wir innerlich gesund sind, und das ist, was Gott will, nicht äußere Gesundheit, die innere Gesundheit. Wenn wir innerlich gesund sind, plötzlich wird auch das Äußere angesteckt. Plötzlich läufst du, ohne dass du es merkst. Du fällst erst hinterher auf, Mensch, ich laufe, ich bewege mich, ich bin unterwegs. Erst wenn bei uns der Wille Gottes geschieht, geschieht der Wille Gottes auch draußen in unserer Umgebung. Bete nicht, Herr, oh, bekehre meine Oma, bekehre meinen Mann, bekehre meine Frau, bekehre meine Kinder, bekehre meine Kids. Gib Erweckung, Herr. Weißt du, ich pfeife auf jede Erweckung. Die Erweckung muss bei uns anfangen. Wenn sie nicht bei uns ist, vergiss die ganzen Erweckungen. Ist alles nur Strohfeuer. In mir muss die Erweckung. Wenn ich aufgewacht bin, wenn ich nicht mehr schlafen kann, tu, da wecke ich alle anderen auch auf. Da wecke ich auch andere auf. Deshalb, ich muss erweckt werden. Und das ist, wenn, was Gott gefällt, dass wir erweckt sind, im Willen Gottes sind. Und erst wenn uns gut geht, geht es auch der Stadt gut, geht es auch dem Staat gut. Wenn es dir schlecht geht und du die Steuern nicht bezahlen kannst, können sie keine Straßen bauen, keine Polizei bestellen und so weiter. Und erst wenn es uns gut geht, wenn wir genug haben, können wir ja besteuert werden. Sonst ist beim leeren Sack ist nichts zu holen. Verstehst du, was ich sagen will? Was erfreut Gott? Was liebt er? Erst wenn wir was von Gott haben, dann können wir auch den anderen was geben. Der Segen ist für mich nicht, dass ich da durchgeschüttelt bin. Halleluja, Lob und Dank. Nein, der Segen ist, wenn ich so überlaufe. Ja, ich habe so viel, dass ich gar nicht verbrauchen kann, nicht verbraten kann, nicht aufessen kann. Ach komm, nehmt Leute, vom Brosamen des reichen Mannes fielen da Stücke und der Lazarus lebte davon. Erst wenn ich den Überfluss habe, wenn ich genug habe, satt bin, erfreut bin, glücklich bin. Und das ist Segen Gottes, meine Lieben. Das ist der Segen Gottes, wenn ich das alles gar nicht brauche. Gott will uns segnen, damit auch andere durch uns gesegnet werden, getröstet werden, gestärkt werden, ermutigt werden, geheilt werden, befreit werden. Und nur einer, der selber frei ist, kann andere befreien. Wenn der eine nicht frei bist, verstehst, wie willst du als gefesselter an Beinen und Händen, wie willst du da einen befreien? Du kannst sagen, spring, 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 tanz und was weiß ich. Der macht nur Blödsinn, verstehst du? Du musst erstmal selber frei werden, dass du hingehst und die Fesseln durchschneidest. Also, weißt du, so viele möchten anderen dienen, aber Gott möchte zuerst dir und mir dienen. Das ist, was ihm gefällt. Er will zuerst mich segnen, damit ich andere segne. Durch mein Leben, durch meine Worte. Weißt du, wir können erst anderen abgeben, wenn wir selber was haben. Wer nichts hat, kann nichts abgeben. Wer nichts kann, kann auch anderen nicht helfen. Wir müssen zuerst mal selbst in die Position hineinkommen. Erst wenn wir gesegnet sind, werden auch andere durch uns gesegnet. Und wenn nicht, sind wir ein Hindernis für die anderen. Wir können Segen und Fluch sein. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. So, du bist eine Schlüsselperson, ob es glaubst oder nicht. Deshalb, was will Gott? Gott will, dass wir unsere Autorität gebrauchen, die wir haben in ihm. Dass Gott durch uns wirkt, dass der Wille Gottes an uns geschieht, dass der Segen so voll in uns ist, dass wir sagen, Gott, bitte hör auf zu segnen, ich platze. Das heißt, das ist, was bei Gott ankommt, nicht Lippenbekenntnisse. Oh, ich liebe dich, Jesus, ja, ich liebe dich mehr als Zucker in der Zuckerdose. Singen Amerikaner und Engländer. Verstehst du? Nein. Er will nicht Lippenbekenntnisse. Ihr naht euch zu mir mit euren Geplärr. Die meisten Gesänge und alle Dinge, was wir oft machen, sind nur Geplärr. Da kannst du gleich einen Leierkasten aufstellen und drehen und kurbeln. Weißt du? Gott will unser Herz haben. Unser Gehorsam. Er will nicht Opfer. Er sagt zum Saul, als der Saul da dem lieben Gott da große Opfer bringt, er sagt, ich pfeife auf eure Opfer. Ich will Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. Lies die Bibel. Gott will nicht das Äußere, sondern er will das Innere. Er will unsere Hingabe zu ihm haben. Hingabe. Weißt du, mir gefallen die Moslems. Ich liebe die Moslems auf der einen Seite. Und in den Ländern Pakistan und wo ich überall bei den Moslems war, ich habe sie schätzen gelernt. Weißt du, der Herr will's, Allah will's, Allah will's. Habe ich ein Menschenskind, was will doch der Allah alles? Allah will's, verstehst du? Immer Allah will's. Und so der Allah will, verstehst du, der Wille, dass alles geschehe, also Gottes geschehe. Wir sollen viel mehr Gott ergeben sein. Oder ich denke noch an diese fette, dicke, korpulente Frau in der Nähe von Jerusalem, im Hotel als Rezeptionsfrau. Können Sie mir ein Taxi bestellen? Ja, ich werde es tun, so Gott will. Na gut, habe nichts dabei gedacht. Dann habe ich gedacht, wir brauchen da, unsere Leute brauchen ein paar Decken oben im Kibbutz, wenn es ein bisschen kalt war in der Nacht. Dann könnten wir ein paar Decken haben. Ja, sie werden ein paar Decken kriegen, so Gott will. Aber Mensch, die Frau hat sich das so angewöhnt, so Gott will. Weißt du? So Gott will. Und wir sollen uns auch angewöhnen in allem, was wir denken, was wir tun, was wir sagen. Und das ist, was Gott gefällt. Egal, ob du Moslem bist oder Jude bist oder ein Christ bist. Dein Wille geschehe, so Gott will. Was schreibt Jakobus in seinem Brief? Wir sollen nicht sagen, dort werde ich wohnen, dort werde ich arbeiten, das werde ich tun, den werde ich heiraten und den Beruf werde ich erwählen. Nein, wir sollen einfach sagen, so Gott will und wir leben. Noch dazu. So Gott will und wir leben. Das ist was, worauf, wo Gott Spaß hat, wenn wir immer wieder sagen, ja, so Gott will, ich werde diese Frau nie vergessen. Dort, so Gott will, da sitzt sie da und sagt, ich werde ihr Telefon verbinden, ich werde ein Taxi rufen, so Gott will und wir rufen. Und wir leben, vielleicht kommt kein Taxi, vielleicht gibt es kein Taxi, vielleicht haben die kein Benzin mehr, kann alles passieren. Aber so Gott will. Und das ist, Gott will seine Freiheit haben, dass wir nicht Gott zwingen, mach das, Herr, unbedingt. Wir sollten Gott viel mehr Freiheit geben. Herr, das musst du tun. Ich bin ja dein Kind, ich arbeite ja für dich. Ich zahle meinen Zehnten. Das musst du tun. Gott wird es tun. Er wird deine Gebete erhören. Und zwar, er ist ein Hörer der Gebete. Er kann sie nicht zurückziehen und sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist ja sein Kind. Aber ich sage dir eines, der erpresste Wille Gottes ist ein Fluch. Das kommt dir teuer zu stehen. Dein Wille, so Gott will und wir leben. Wirst du gesund? Oder so Gott will und wir leben, bleibst du krank? In aller Liebe. Denn auch die Krankheit kann, bitte versteht mich nicht falsch, auch ein Segen sein. Da kriegst du Rente, da kriegst du alle technischen Geräte hier bei uns, da kommt der Pflegedienst zu dir nach Hause, verstehst du? Ist auch ein Segen, muss ja nicht viel, gar nicht mehr machen. Wirst sogar, ja, bedient von allen Seiten. Es hat auch seine Vor- und Nachteile. Natürlich bist du angewiesen auf die Hilfe anderer. So. So Gott will und wir leben. Wenn du mit Gott gehen willst, musst du auf seine Gangart dich angewöhnen. Manchmal geht es sehr schnell. Wir singen ein schönes Kirchenlied. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Weißt du, Jesu, geh voran. Und wir rennen manchmal dem Heiland zu weit voraus oder hinken zu weit hinterher. Ich komme nicht mit. Geh im Gleichschritt mit dem Herrn. Im Gleichschritt. Das ist die Botschaft, die mir auf dem Herzen liegt. Das ist, was Gott gefällt. Dass wir mit Gott wandeln, so wie Henoch. Plötzlich bist du weg. Bist nicht mehr da. Geh mit ihm immer geradeaus, so wie er geht. Gestern haben wir ein gutes Thema gehabt. Wenn du mit Gott gehst, bleibt dir nichts erspart. Das war mein Thema gestern. Und Gott hat mir ein Stichwort gegeben für gestern. Und das möchte ich heute noch ein bisschen auffrischen für die, die gestern nicht da waren und irgendwie verpasst haben. Je mehr Gnade du hast, desto mehr in Ungnade fällst du draußen. Bei den Menschen, bei den Kollegen, Freunden, Nachbarn, Familie. Je mehr Gnade, nur von Gnade bei Gott. Und was war? Der musste 120 Jahre als Trottel durch die Gegend laufen. Arche bauen, Tiere einfangen. Fang mal einen Löwen ein, einen Elefanten. Verstehst du, Mäuse kannst du ganz schnell einfangen. Aber diese großen Tiere, und der musste von reinen Tieren 7 Pärchen haben. Es war nicht so einfach. Glaub doch nicht, dass die Tiere freiwillig alle gekommen sind. Wir glauben das natürlich, weil wir Christen sind. Aber ich bin sicher, nur baut dann diese Arche 120 Jahre, ein Leben lang. Und dann musste er 150 Tage in diesem Gestank aushalten. Und Gott schloss die Tür zu und die Tür wurde nie mehr aufgemacht. Nur noch ein Fenster als Lüftung. Da musste er aushalten. Weißt du, musst du diese Sintflut durchleben. Das ist, wenn du Gnade bei Gott findest. Bitte sei nicht so gierig nach Gnade. Das hat seinen Preis. In aller Liebe. Verstehst du? Gott liebt, wenn du gehorsam bist. Gott liebt solche Menschen wie Noah und viele andere mehr. Also, dir wird nichts erspart. Für den göttlichen Erfolg, für seine Segnung und so weiter, gibt es keine Abkürzungen. Denk drüber nach. Dir wird nichts erspart. Es gibt keine Schonzeit für Christen. Das ist Treibjagd. Wenn wir Christen werden, beginnt die Treibjagd für uns. Da werden wir gehetzt, gebettelt, angegangen und was weiß ich. Je mehr Gnade du erlebst, desto elender geht es dir manchmal. Aber Gott sagt, mein Kind, ich werde dich durchtragen, ich werde dich versorgen, ich werde dich nicht fallen lassen. Das ist für mich Wort Gottes. Und je näher du bei Gott bist, je höher ist das Gebirge hier, Ich steig hoch zum Matterhorn. Da ist die Luft ganz dünn. Die Winde. Weißt, unten, wenn du unten im Tal erzählst, Leute, da oben ist ein großer Sturm. Da sagst du, ich weiß nicht, Bruder Matthäus, wovon sprichst denn du? Aber je höher du kommst, umso mächtiger sind die Stürme. Die Talchristen, die haben nur grüne Wiese, verstehst, frisches Wasser, und da ist der Hirte mit seinem Stab. Aber wenn du so einen Bergsteiger hast, und der treibt dich auf die Höhe, im Hochgebirge, da werden die Anfechtungen umso größer, der Weg wird umso steiler, da musst du so viel aushalten, dich klammern an jedem Steinbrocken. Die Gegend wird immer karger, nur noch wenn so ein paar Blümchen blühen, da verstehst du, wenn es schon welche da, wenn du mal über die Baumgrenze hinweg bist, verstehst du, da gibt es gar nichts mehr. Aber du erlebst den Ausblick, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Größe. Wir müssen durch Nöte, durch Wüsten, durch Meere, durch die Löwengrube, durch den Ofen durch. Uns bleibt nichts erspart, ihr Lieben. Aber Gott ist mit uns. Und das Schöne dabei ist, Gott ist immer bei uns. Mir gefällt das Bild da von dem Feuerofen, wo die drei hebräischen Jünglinge drin sind. In diesem Feuerofen, da sind sie reingeschubst worden. Und als der Nebukadnezar da reinguckt und sagt, das gibt's doch nicht. Drei haben die reingeworfen, aber ich sehe vier. Entweder habe ich Halluzinationen oder mit mir stimmt was nicht. Ich sehe vier. Und der vierte Mann, der sieht gleich den Götter. Der sieht aus wie der Sohn Gottes. Und dann kommen die drei raus, aber der vierte bleibt drin im Ofen. Und ich sage dir, wenn du Gott begegnest und Gott ist bei dir im Elend, Gott liebt, wenn du Tiefen durchmachst, wenn du im Feuerofen bist, wenn du in der Löwengrube bist, wenn du Schwierigkeiten erlebst. Gott ist bei dir. Und Gott will, dass du die Bären, die Löwen zähmst, das Feuer auslöscht. Die singen da und tanzen. Weißt du, du kannst da, wenn du so glücklich bist, im Lotto gewonnen hast, da kannst du gut tanzen. Aber wenn dir das Fell abgezogen wird, verstehst du? Da singst du auch immer noch Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nein. Und Gott freut sich, wenn du trotz dem Elend, trotz dem Leid, trotz den Schwierigkeiten, trotz den Problemen immer noch sagst, danke Vater, mir geht's so schlecht, aber danke Vater, Lob und Dank. Verstehst du? Das ist, was Gott gefällt, dass du ihm trotzdem preist als dein Vater. Das ist der Wille Gottes, was ihm gefällt. Im Elend, im Schmerz. Oh, Halleluja! Verstehst? Ja. Jeder Fromme kann Halleluja schreien, wenn es ihm gut geht. Wenn er kerngesund ist, wenn er in Urlaub darf. Verstehst? Wenn er am Strand liegen kann. Aber wenn du das alles nicht mehr kannst und nicht mehr gehst, Gott segne dich. Dann sag Halleluja. Wir müssen durch Hohn und Spott gehen, durch Demütigung, durch Beleidigung, durch Ablehnung, durch Zweifel, durch den ganzen Sumpf uns durchstampfen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. Preis Gott. Wir müssen durch den Schmelzofen Gottes durchgehen. Wir müssen in der Schmiede Gottes bearbeitet werden. Und weißt du, in der Schmiede Gottes, da streichelt man dich nicht mehr, da nimmt man einen Vorschlaghammer, den größten Hammer, den es überhaupt gibt. Da haut sich runter. Plätsch. Bist platt wie eine Zunder. Weißt du, Gott nimmt uns in die Schule, in der Kaderschmiede. Das ist die Gemeinde, wo du heute morgen bist oder wo du nächste Woche sein wirst oder wo du das ganze Jahr über bist, in der Familie. Das ist die Kaderschmiede. Dort wirst du geschmolzen, bearbeitet, behackt. Ich weiß es nicht, ob du schon mal auf dem Jahrmarkt warst. Aber ich bin gerne auf dem Jahrmarkt gewesen. Mit aller Liebe, könnt von mir denken, was ihr wollt. Und ich bin gerne mit meinen Kindern immer die Geisterbahn gefahren. Verstehst du? Die Geisterbahn. Und weißt du was? In der Geisterbahn, da wirst du immer erschreckt. Plötzlich, da fährt dir etwas an der Nase vorbei. So Schwanz, da denkst du, es ist der Teufel gewesen wieder. Oder war das und das und so weiter. Wir müssen durch das alles durch. Und das sagen wir, also wenn dann meine Kinder rausgestiegen sind aus der Geisterbahn, Papa, also keine Angst gehabt. Es hat uns so erschreckt, diese Stimmen, diese glitzernden Augen der Dämonen. Und genau das christliche Leben ist eine Geisterbahn, in aller Liebe, ob du es glaubst oder nicht. Wir gehen durch die Geisterbahn durch. Und das musst du alles so über dich ergehen lassen. Weißt du, nicht durchdrehen. Und manche haben in der Geisterbahn geschrien, gebrüllt. Nimm das, alles, was du im Leben erlebst, du bist auf der Geisterbahn. Ich sage das ganz bewusst. Und Gott will bei dir sein, auch in der Geisterbahn des Lebens. Weißt du, dich erschrecken die Nachrichten, was du hörst, dass die da mit Bomben durch die Luft werfen wollen, Raketen in die Luft schießen und was weiß ich, was sie sonst machen. Dort ein Erdbeben, da ein Erdbeben. Leute, die Mexikaner sind kaum von einem Erdbeben rausgekommen, haben schon das nächste und da zittert schon wieder die Erde. Ja, du willst gar nicht mehr nach Hause gehen. Ich habe ein paar Erdbeben erlebt in meinem Leben. Ich weiß, die ist ja schrecklich. Weißt du, wenn die Erde wackelt, bist du machtlos. Da siehst du nur noch die Lampenschirme hin und her wedeln. Aber das ist Geisterbahn. Das Hochwasser ist eine Geisterbahn. Gott erlaubt, dass gerade Dinge in unserem Leben passieren, die gar nicht passieren dürften. Gar nicht passieren dürften. Gott erlaubt, dass wir stolpern, ausrutschen, scheitern, was verlieren, durchdrehen und sagen, was ist passiert mit mir, dass ich nicht mehr konzentrieren kann. Wir sollen die Löwen und die Bären kennenlernen und das Feuer kennenlernen. Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten sollen dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer soll dich nicht versengen. Ist das nicht wunderbar? Und Gott will beweisen, dass er uns durch die Geisterbahn mitbringt. Ich habe meine Kinder festgehalten, einen links und einen rechts. Ich weiß noch wie heute. Da denke ich nur ein Bild. Hab keine Angst. Papa, Papa, Papa. Guck mal, was da auf uns zukommt. So ein Skelett. Verstehst? Ich wusste, was da kommt. Der Herr weiß, was auf dich zukommt. Und er hält dich bei der Hand. Und er wird dich nicht in den Stich lassen. Gut, dass du den Heiland dabei hast. In der Geisterbahn des Lebens. Verstehst du mich? Auf dem Operationstisch. Im Gefängnis. Oder wo auch immer es sein mag. Gott ist treu. Gott ist treu. Und wenn du durchgehalten hast, kommst du raus. Papa, hast du keine Angst gehabt? Lieber Gott, hast du keine Angst gehabt? Hast du durchgehalten? Ich habe die Freiheit, lieber Gott, nachzudenken, wie ich denken möchte. Meine Gedanken sind frei. Und ich lasse mir meine Gedanken nicht verbieten, wenn ich über Gott denke, wie jetzt Geisterbahn. Aber ich möchte vielleicht noch ein Stück weitergehen. Wir sind im Theater Gottes. Verstehst du, was es ist? Wir hier auf dieser Welt, in diesem Leben, wo wir uns befinden, wo du dich gerade lebst, du bist im Theater Gottes. Und Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel für die unsichtbare und für die sichtbare Welt. Wir sind im Theater Gottes. Und jetzt muss ich meine Rolle spielen. Tapfer sein. Zeige, dass ich nicht Angst habe. Und der Herr sagt, fürchtet euch nicht. Und das ist, was Gott will. Dass wir keine Angsthasen sind. Als Kind Gottes hast du nichts zu befürchten. Der Vater hat dich an der Hand, in der Geisterbahn, im Theater. Wenn der Vorhang fällt, alles ist dunkel. Psalm 23. Ich mag diesen Psalm. Ich bete diesen Psalm sehr oft. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Herr, du bist bei mir. Durch diese dunklen, trüben Pfade bringt Gott uns ans Ziel, in sein Winterquartier. Halleluja. Er bringt uns rüber. Er birgt uns in seinem Pferch. Weißt du, wir müssen runter vom Berg. So Abtrieb nennt man das bei den Tieren. Wenn die Kühe runterkommen, das ist ein tolles Bild. Weißt du, diese Wege abwärts. Da denkst du, oh lieber Gott. Aber genau das ist es, was Gott will. Er will dich in dein Winterquartier bringen. Dort sollst du überwintern. Warum geht es mit uns, warum geht Gott uns mit uns solche ungemütliche Wege? Weil es für ihn kein anderer Weg geht. Du musst auf diese Art und Weise in dein Winterquartier kommen. Die dunklen, unsicheren Täler, und ich fürchte kein Unglück. Vorne ist ein Hirte und hinten ist ein Hirte. Vorne ist die Wolkensäule und hinten ist die Wolkensäule. Und ich werde dich nicht verlassen und ich lasse dich nicht fallen. Und der Herr geht mit uns und passt auf, dass kein Steinschlag uns trifft. Kein Unglück. In Apostelgeschichte 14, Vers 22, das ist das Wort Gottes. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes hineingehen. Nicht nur gehen, sondern hineingehen, hineinzwängen. Durch viele Schwierigkeiten. Es ist kein anderer Weg, der uns in den Himmel bringt. Dietrich Bonhoeffer, das war eines seiner letzten Worte, was man von ihm weiß. Dann er sagte, das ist das Ende für mich. Da wurde er erschossen nachher. Das ist das Ende für mich, aber der Beginn meines neuen Lebens. Der Tod, dieser Abtrieb, dieses Hinabsteigen ins Grab, ins dunkle Grab, in den Lauf hineinzugucken oder einen Galgen zu sehen, jetzt Das ist für mich das Ende für dieses Leben, aber der Anfang eines anderen Lebens. Ich lebe, sagt der Herr, und ihr sollt auch leben. Wir müssen durch diesen Gang gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, aber ich weiß, Gott ist bei uns. Wir sind auf der Geisterbahn. Halleluja. Und voll ganz. Die kann gar nicht lang genug für uns sein. Da, weißt du, das ist voller Spannung. Interessant in diesem Theater Gottes. Wer ein Kind Gottes werden will. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Der braucht einen ganz harten Drill. Der muss abgebrüht werden. Gott will das Beste. Wie heißt es in der Bibel? Wer mich liebt, sagt der Herr. Nicht der Pastor mal tut es. Da sagt der Herr, wen ich liebe, den strafe und züchtige ich. Geisterbahn. Da geht so, so ein Schwanz an der Nase vorbei. Verstehst? Oder da fällt was runter und da raucht's. Stinkt's nach Feuer. Der Herr züchtigt uns. Was gefällt Gott an uns? Das ist die große Frage, die mich bewegt. Er möchte, dass wir diszipliniert werden. Er will, dass wir korrigiert werden. Er will, dass wir zurechtgeformt werden und zurechtgewiesen werden. Dass wir unter diesem Hammer Gottes, Schmiedhammer Gottes kommen. Bumm, bumm, bumm. Ja, die anderen haben die Ohrenschützer. Oder dann die Drehscheibe. Lieber Gott, wie dreht sich schon jetzt alles? Ich habe jetzt schon Gleichgewichtsstörungen. Was soll jetzt noch kommen? Gott entwöhnt uns. Das ist noch eine andere Phase. Ich habe gestern kurz nur gestreift. Ich habe gestern keine Zeit gehabt zu diesem Thema. Nur gestreift. Gott entwöhnt uns. Nimmt uns in seine Schule. Was ist Entwöhnen? Ich habe euch gestern erzählt, also in der Antike, im Orient, bei den Ägyptern, wenn eine Mutter ein Kind säugte, an der Brust stillte, bis zum 12. Lebensjahr haben sie manchmal gemacht. Ich muss vorstellen, so ein 12-jähriger Bub kommt doch. Verstehst du? Mama, meine Milch, wo ist meine Milch? Ja, weißt du, die Leute waren arm. Und weißt du, es gibt nichts Besseres als die Muttermilch, nur nebenbei. Aber da wurde entwöhnt. Und erst dann begann der Ernst des Lebens, erst dann begann die Ausbildung. Wir haben in der Bibel solche Geschichten, 1. Samuel 13, Vers 19. Es war kein Schmied in Israel und so weiter und dergleichen. Da wurde Samuel berufen. Und Samuel kam ins Heiligtum, als er entwöhnt wurde. Als er entwöhnt wurde. Dann hat man ihn in den Tempel gebracht. Der durfte in einem Vorhang dort schlafen, im Tempel Gottes und so weiter. Er wurde entwöhnt. Und je früher du entwöhnt wirst, desto besser ist für dich. Aber natürlich, im Altertum hat man das gar nicht gehabt. Gott will was Echtes. Gott will was Bleibendes. Und er will, dass du entwöhnt wirst. Entwöhnt von diesem Leben, entwöhnt von den Dingen, den Umständen. Das gefällt Gott. Ein Entwöhnter, der sich entwöhnt hat von seinen alten, menschlichen, irdischen Gewohnheiten. Die Gemeinde ist ein Elite-Institut. Ich weiß nicht, ob du schon in einem Internat warst. Ich musste 2 Jahre lang im Internat mal leben. Ich weiß, da bist du allein auf dich gestellt im Internat. Dann weinst du in dein Kissen hinein, hast niemanden, dem du was sagen kannst. Mama ist weit weg, du wirst entwöhnt. Im Internat wirst du entwöhnt. Bist ganz allein auf dich. Betest vielleicht, wenn du kannst. Und so weiter. Du musst mit dir selber fertig werden. Entwöhnung. Und genau das ist, was der liebe Gott mit uns alles macht. Er will dich entwöhnen. Von dem Pastor. Entwöhnen von den Geschwistern. Entwöhnen von den ganzen Theorien und Theologien. Weißt, Mama ist weit weg. Bei uns gab es nicht kein Telefon, kein Handy. Und so weiter. Die hat sich nicht gekümmert. Natürlich hat ihr Herz... war ihr Herz bei mir. Aber die war weit weg. Gott ist weit weg. Du musst allein selbstständig werden. Auf deine eigenen Füße stehen. Deine eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Dich selbst versorgen. Sich selbst durchsetzen. Wir müssen uns entwöhnen. Und Gott will dich entwöhnen von dem ganzen frommen Zirkus. In aller Liebe. Der Zirkus ist gut. Dieses Theater ist wunderbar. Die Geisterbahn ist prima. Die Hand Gottes ist wunderbar, aber plötzlich zieht er die Hand weg und du musst ohne der Hand Gottes weiterlaufen. Entwöhnen. Wir müssen Prozesse durchlaufen in unserem Leben und das verändert unser Leben. Und ich bin heute so dankbar, dass ich im Internat war, dass ich gelernt habe, auf eigene Füße zu stehen. Niemand zu fragen, kannst ja niemand fragen, niemand. Und wenn die Leute was sagen, dann wollen sie nur diktieren und kommandieren und befehlen und kontrollieren. Weißt du, entwöhnt. Das machen die alle, die anderen. Isebel versucht dich wieder zu gewöhnen. Leg dich ins Bett, ich mach das für dich. So, Gott will dich entwöhnen. Gott sorgt dafür, dass du einen Weg gehst und deinen Weg dann am Schluss ein Happy End Weg bist, dass du dann dein Diplom kriegst, deine Entlassung, dein Zeugnis, was auch immer ist. Entwöhnt von den menschlichen Vorstellungen, Idealvorstellungen. Da denkst du jetzt, endlich bin ich frei, keine Mama steht mehr dahinter, verstehst du, aber plötzlich sehnst du dich sehnlichst danach, oh, hoffentlich wäre da jemand da. Entwöhnt, ein Prozess, dass du entwöhnt wirst. Und wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen, Apostelgeschichte 14, 22. Und wir sprechen hier von der Trübsalzeit, von den Umständen, Schwierigkeiten. Du musst entwöhnt werden, dich selber waschen. Und nicht nur, dass die Mutter fragt, hast du die Zähne geputzt? Verstehst du? Dass jemand da steht? Nein, die kommen dann und kontrollieren. Hast du alles sauber gemacht? Alles gut eingeräumt im Schrank? Da werden dir Vorschriften gemacht. Und der Auserwählte muss so viel durchmachen in dieser Geisterbahn, in diesem Theater Gottes, in diesem Leben, wo er hier unten ist. Schau doch die Menschen Gottes an. Gott bringt immer wieder die Menschen durch. Paulus hat 3 Schiffbrüche erlebt. Heute würde ich sagen, 3 Totalkatastrophen, 3 Totalunfälle, verstehst du, alles Schrott. Und plötzlich sind sie doch rausgekommen. Und immer wieder lebte. Paulus erlebte Schiffbrüche, erlebte Angriffe, erlebte Verfolgung. Aber Gott hat es immer wieder irgendwie so hingedreht, dass es ein Happy End gab. Und auch in deinem Leben, verzweifle nicht, Gott freut sich, wenn du immer wieder rauskommst und sagst so, preis Gott, ich bin noch da, ich lebe noch, auch wenn mir der Kopf brummt. All diese Prozesse, die wir durchmachen, und das ist, was Gott liebt, dienen zu unserer Reifung und zu unserer Weiterentwicklung. Das sind so Gärungsprozesse. Gott sagt einmal über den Wein Israels und den Wein als Moab, dass diese 2 Völker werden als Wein verglichen. Weißt du, wie entsteht Wein? Und Gott sagt zu Israel, Israel wurde schon so oft umgeschüttet und immer wieder muss er sich verändern. Und immer wieder wurde da dieser Gärungsprozess, ja, die Hefe abgeschöpft, immer wieder. Moab blieb auf seinen Hefen sitzen, steht in der Bibel. So, viele Christen möchten auf ihrer Hefe sitzen bleiben. Und Gott will, dass die Hefe abgeschnitten wird und dann wieder umgeschüttet und dann wieder wird sich die Hefe setzen und dann wird wieder die Hefe abgeschnitten und dann gibt es den guten Wein. Also was willst du? Moab sein, der auf seine Hefe sitzen bleibt, oder Israel, der immer wieder umgeschüttet war, in Gefangenschaft, in die Verbannung, nach Ägypten. Oh, was die alles durchgemacht haben, die Kerle. Gott liebt es. Immer wieder abschöpfen, diese Hefe. Da siehst du, was alles so in einem drin steckt, was wir alles machen. Gott will, dass du dich an ihm gewöhnst. Gott mutet dem alten Menschen, nicht nur den alten Menschen oder den Christen, nein, er mutet allen Menschen schwere Dinge zu. Glaub doch nicht, dass nur Christen müssen leiden. Nein, auch die Nicht-Christen, die müssen manchmal viel schlimmer leiden. Die haben niemanden, der sie tröstet, der ihnen beisteht, der sie streichelt. Die sind im Internat. Und der Christ hat wenigstens Gemeinde. Pastor, bet für mich, ich fall um. Vielleicht betet er, vielleicht auch nicht. Ist vollkommen egal. Aber da musst du auch auf dich aufpassen und dich an Gott gewöhnen. Unser Jahrhundert ist das Jahrhundert, ja, der Katastrophen, Krisen, des Elends, Kriege, ja, KZ, Märtyrer, die Untergrundkirche und so weiter. Alles, was Gott aufnimmt, geht zuerst mal zum TÜV. Und Gott prüft Herz und Nieren, steht in der Bibel. Viele denken, es gibt eine billige Gnade. Ich habe es vergessen, diese billige Gnade gibt es nicht. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Es gibt nicht, dass du schnell gesund wirst, schnell stark wirst, schnell glücklich wirst, schnell Erfolg hast. Nein, gute Sachen haben seine Zeit. Jedes Werk muss durchs Feuer gehen, steht in der Bibel. Und das kristallisiert sich dann raus, geistlich oder ungeistlich. Wir sind im Läuterungsfeuer Gottes. Und das gefällt dem lieben Gott. Der liebe Gott ist ein Schmied. Der liebe Gott ist ein Bauer. Der liebe Gott ist, ja, ein Gärtner, der beschneidet. Da denkst du, Mensch, der nimmt mir alles weg. nur noch kahler Stamm ist noch da. Im Leben gibt es viele Hürden zu nehmen und unser Leben ist ein reiner Hürdenlauf, Hindernislauf. In 1. Mose 21, Vers 8, Isaak als Kind wurde entwöhnt, heißt es und so weiter, von der Mutterbrust. Und man feierte ein großes Fest und plötzlich sagt der Herr zu Abraham, und Abraham, ich möchte, dass du den Jungen, den jetzt die Sarah entwöhnt hast, mir opferst. Ich will. Verstehst? Und was macht Abraham? Er nimmt seinen entwöhnten Sohn und jetzt entwöhnt er sich von seinem Sohn sogar noch. Nicht nur, dass die Sarah ihn losgelassen hat, sondern auch, jetzt muss auch der Vater, der Abraham, muss den Isaak opfern. Und der hat schon das Opfer gebracht, aber nicht genug. Und das ist, was Gott will. Gott will nicht Opfer. Ich habe euch gesagt, er will Gehorsam. Und nun erfahre ich die Wahrheit, wer das auch immer war, erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als deinen Isaak, mehr liebst als die Gemeinde, mehr liebst als die Segnungen Gottes. Wir können erst Gott dienen, wenn wir entwöhnt sind, ihr Lieben. Sind wir schon entwöhnt? Psalm 131, Vers 2, glaube ich, ist es. Wie werden wir ein Kind von der Mutter entwöhnt, heißt es da. Wir sind als Gläubige wie ein Kind, das von ihrer Mutter entwöhnt werden. Ja, plötzlich musst du auf deine eigenen Beine stehen. Ja, im Internat drehst dich zur Wand und weinst und deckst den Kopf zu, weil niemand versteht dich, bist entwöhnt. Man hat dich dort abgeliefert und du bist irgendwo jetzt abgeliefert, jetzt friss oder krepier. Und das ist das Leben. Üb jetzt Abstinenz, enthalte dich. Und das ist eine große Kunst, die du lernen willst. Werde von Gott abhängig und Gott testet. Kannst du mit mir leben? Kannst du mit mir durch dick und dünn gehen? Bist du in der Lage? Kannst du dein Leben gestalten? Entwöhnung ist, dass du mit der Vergangenheit fertig wirst. Gibt es nicht mehr diese Bequemlichkeit, dieses schöne Leben. Jetzt bist du in der Wüste. Und jetzt musst du lernen. Weißt du, viele Frauen, wenn sie heiraten, die machen großen Fehler. Die erwarten einen perfekten, vollkommenen Mann. Und die werden entwöhnt. Auch von diesen Idealvorstellungen. Jemand hat einmal gesagt, Frau, du kannst deinen Mann nicht erziehen. Was die Mutter nicht geschafft hat, dass er die Socken in die Ecke schmeißt, die Schuhe nicht aufräumt oder was weiß ich. Was die Mutter nicht geschafft hat, das schaffst du als Frau nicht. Verstehst? Was die Mutter nicht gelernt hat. Aber wir müssen jetzt lernen, umzudenken. Lieber Gott, ich muss Ordnung in meinem Leben aneignen. Ich muss Disziplin aneignen. Weißt du, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich muss jetzt bestimmte Gewohnheiten ablegen. Gott, ich möchte dir oder meiner Frau, meinem Mann, meiner Familie gefallen, meiner Gemeinde gefallen. Entwöhnen. Oh, was das alles so ist. Entwöhne dich vom Milch. Und das ist auch eine Entwöhnung. Weißt du, du möchtest immer so Magermilch am besten, so Muttermilch. Und ja, aber Gott will nicht nur, dass du Milch verlangst, sondern mal Brei isst und mal feste Speise und mal Schnitzel. Entwöhne dich von dieser Bequemlichkeit, vom bequemen Leben. Das wird alles serviert. Verstehst du, was wünschen Sie bitte? Gott ist kein Kerl da. Bei dem lieben Gott musst du selber auf dem Markt einkaufen. Herr, ich brauche das und das. Entwöhn dich von diesem verwöhnten Söhnchen sein. Verstehst du, Muttersöhnchen? Dir wird nichts erspart. Keine Menschen werden Fehler erspart. Keine Menschen werden Schwierigkeiten erspart. Keine Menschen wird Kritik, kein Hass und so weiter, kein Ärger, kein Stress erspart. Wir müssen hier durch diese Geisterbahn. Niemanden werden Enttäuschungen erspart, Niederlagen erspart. Wir müssen hier durch. Und Gott gefällt es, wenn du rauskommst. Papa, hast du nicht Angst gehabt? Und Gott sagt, nein, ich war bei dir. Ich habe dich nicht verlassen. Ich habe dich mit meinen Augen begleitet. Jedes gesunde Kind, und jetzt pass auf, jedes gesunde Kind macht Kinderkrankheiten durch. Das würde jeder vernünftige Arzt sagen. Wer keine Kinderkrankheiten durchgemacht hat, der ist nicht gesund in seinem Leben. Der muss Kinderkrankheiten durchmachen. Und das gehört auch zum Glaubensleben. Jeder gläubige Mensch muss Kinderkrankheiten durchmachen. Muss Anfechtung erdulden und so weiter. Und das gefällt Gott. Jeder Mensch kommt mal ins Sklavenhaus, ins Internat und so weiter. Und es ist ungemütlich. in der Geisterbahn, was auch immer ist. Gott will, dass wir feste Fundamente haben, dass wir nicht so leicht erschüttert werden. Gott will nicht, dass wir auf dem Sand bauen, sondern auf dem festen Grund. Uns entwöhnen von frommen Menschen, immer nur Gläubige um uns zu haben. Weißt du, ist das was Schönes, immer nur Christen in seiner Umgebung zu haben. Wenn du wirklich wachsen willst, geh in die Welt hinaus. In deinem Kiez, zu deinen Nachbarn. Nicht nur, weißt du, wo alle beten, die sind alles Heilige. Da schmorst du in deinem eigenen Saft, in aller Liebe. Aber du musst in die Geisterbahn gehen, wo alles so befremdlich ist und so komisch ist und so anders ist. So unbequem. Und da lernst du, was das Leben wirklich ist. Wach auf, ruft uns die Stimme. Und das ist, wozu ich dich herzlich einlade. Gib auf diese Bequemlichkeit. Gib auf dieses ständige Wiederholen. Weißt du, ich möchte immer das wie früher. Mensch, früher, das war doch herrlich. Als wir in der großen Kirche waren, im Gemeindezentrum waren, das und dort waren, das war herrlich. Nein, wir machen jetzt auch Übungen durch. Weißt? Und diese Übungen sind heute auch genauso wichtig. Und zwar jeden Tag ganz neu. Weißt, Gott holt uns aus der Routine raus. Erweckung ist, dass du sagst, Mensch, bin ich noch richtig? Bin ich noch richtig? Gott lässt uns Prüfungen allein durchzustehen. Ist kein Mensch. Bin in der Gefangenschaft, im Kerker. Keiner ist da. Und da ist es, wo du dann das Leben lernst. Weißt du, Gott schickt uns zum Test, zur Prüfung. Und ich weiß nicht, ob du Tests und Prüfungen durchgemacht hast. Da kommt dann plötzlich der Lehrer und sagt, heute schreiben wir eine Arbeit. Ein Test. Und dann werden wir auseinandergesetzt. Bei der Prüfung darf dir niemand was vorsagen. Bei niemandem darfst du abschreiben. Darfst auch gar nicht spicken. Ich weiß, wie das ist. Wenn du dann abschreiben willst, darfst auch niemand fragen, was ist das? Natürlich mogelt man und schmuggelt man was und so weiter. Aber dir kann niemand helfen. Du wirst entwöhnt. Jetzt lernst du allein mit dir selber das zutage zu bringen, was du gelernt hast oder nicht gelernt hast. Wir werden durch Gott entwöhnt. Plötzlich tauchen Leute in unsere Umgebung, die provozieren uns, die polieren und reiben an uns, die kratzen und verletzen uns. Also furchtbar. Und jetzt zeigt das, wie reagiere ich? Gehe ich gleich hoch? Schimpfe ich, fluche ich? Oder bleibe ich ruhig? Je nachdem, wie ich gewachsen bin. Und entweder falle ich durch den Test oder ich bestehe diesen Test. Wir werden entwöhnt, bekommen Angst, verlieren die Übersicht, ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt noch heute? Sind wir noch auf dem Weg? Ja, wir werden enttäuscht, wir werden frustriert. Wir müssen uns an Gott gewöhnen. Und zwar nicht nur an der Nähe Gottes, Geschwister. Ich habe eines gelernt in meinem Leben, die Nähe Gottes ist was Wunderbares, fantastisch. Aber wir müssen uns auch lernen, die Ferne Gottes zu verarbeiten. Der ist nicht da. Da liegst du da. Kannst ihn nicht anrufen. Hörst nur noch Schlangen und Skorpione in deiner Nähe. Nur noch primitive Menschen, die dich nur kritisieren und bedauern und so weiter. Was ist, was Gott gefällt? Und Gott gefällt, dass du auf deine eigenen Füße stehst. Dass du selbst das entwickelst, was er in dein Leben hineingelegt hat. Dass du weißt, ich bin bei seinem Namen gerufen, ich bin sein und mir ist es vollkommen egal, was Leute denken und sagen und schreiben oder rutscht den Puckel runter. Einfach, weißt du, Gott ist bei uns und Gott ist mit uns, auch wenn wir durch dunkle Täler gehen und ich fürchte kein Unglück. Und wenn Gott sieht, du bist kein Angsthase, kein Weichling und kein Feigling, dann sagt er Halleluja, jetzt habe ich einen wieder. Der hat es begriffen, um was es geht. Vater, ich danke dir, dass du treu bist, bis in alle Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Liebe, deine bedingungslose Liebe vergeht nicht. Du liebst uns, auch wenn wir kritische Momente haben, wenn wir die Welt nicht verstehen. Herr, und ich bete jetzt für all die Geschwister, die Probleme haben. Irgendwo, jeder hat irgendwo Probleme. Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Aber Herr, ich bitte jetzt, dass du ihnen beistehst und dass sie nicht aufgeben, nicht resignieren, nicht weglaufen. Herr, auch wenn sie mal im Internat sind, ganz allein im Kissen weinen, im Kissen beißen sogar. Oh Gott, du weißt ja, wie manchmal Menschen sind, wie Menschen manchmal einen bedrängen, angehen und so weiter. Und wir sind ganz allein auf uns gestellt. Herr, wo bist du? Aber du sagst, ich will deine Mutter, ich will dein Vater sein. Und wenn deine Mutter dich verlässt, ich werde dich nicht verlassen, sagt der Herr. Und ich werde bei dir sein und ich werde dich nicht fallen lassen. Halleluja, Gott, ich danke dir für deine Zusagen, für deine Verheißung. Du bist ein treuer Gott. Oh, Halleluja, ich liebe dich, Vater. Ich liebe dich, Vater. Und du liebst mich. Ich freue mich an dir. Und du freust dich an mir, wenn ich durchhalte, wenn ich stehe. Aber du freust dich auch an mir, wenn ich falle. Du richtest mich wieder auf mit Freuden. Du nimmst mich mit Freuden auf, wie den verlorenen Sohn der Vater aufgenommen hat. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja. Du freust dich über uns, wenn wir nach Hause kommen, wenn wir uns an dich wenden. Und selbst wenn wir nichts mehr nach Hause bringen, als nur den Gestank der Sünde. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns liebst. Herr, du liebst uns vom Herzen. Du liebst uns, wie wir innen drin sind. Nicht, wie wir äußerlich sind, wie verkommen, vergammelt, verdorben. Nein, du liebst unser Herz. Und du siehst, hier ist noch ein guter Kern. Halleluja. Danke. Das war auch bei diesem verlorenen Sohn so. Oh Gott, ich danke dir für diese unendliche Liebe. Amen.